Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind die Unternehmerin Carol Ackermann und der Publizist Martin Meyer. Sie sprechen über Unternehmerinnen, Schweizer Hotels, Literatur und den Kauf von Hermes-Handtaschen in Zürich. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob.
Carol, du bist begeisterte Rudererin, Marathonläuferin und Hochseeseglerin. Was hat dich der Sport über das Wirtschaftsleben gelehrt?
Ah, es sind alles Wassersportarten und alles Sportarten, die im draußen stattfinden. Und das Wetter, das spielt so, wie es ist. Das heißt, einmal hat es viel Wind und einmal hat es wenig Wind. Beim Segeln ist es wunderbar, wenn es etwas Wind hat. Beim Rudern habe ich lieber einen flachen See. Und wenn man abgemacht hat zum Rudern oder zum Segeln, dann geht man rudern oder segeln, egal wie das Wetter ist. Und ich glaube, das ist sehr vergleichbar auch mit dem Wirtschaftsleben, weil auch dort ist nicht alles voraussehbar. Man kann ein gutes Equipment haben, wir haben ein gutes Ruderboot, wir sind eine gute Mannschaft, aber man muss manchmal auch mit Regen oder mit Flaute oder mit sehr speziellen Bedingungen umgehen können und idealerweise daran sogar noch Freude bekommen.
Und ist ein guter Skipper auch ein guter Wirtschaftskapitän?
Ich würde mal sagen, ein guter Skipper beschäftigt sich mit dem, was passieren könnte und bereitet sich auf eine Segelreise gut vor. Und in dem Sinn ist das wahrscheinlich etwas, was auch nicht schlecht ist für einen Businesskapitän oder jemanden, der ein Unternehmen führt. Aber ich wünsche einem Unternehmensführer nicht so viele Windwechsel, wie man beim Segeln hat.
Machst du auch Sport, Martin?
Ich halte mich eigentlich an Churchill. No sports, please. Aber tatsächlich, das eine oder andere findet statt. Ich gehe jeden Morgen mit dem Hund eine Stunde marschieren, nicht spazieren. Dann eine halbe Stunde schwimmen und Gym. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung nachher für die geistigen Tätigkeiten. Allerdings, wenn wir schon über die Skippers und die Kapitäne sprechen, da gibt es natürlich viele Fälle, wo es da nicht so gut rausgekommen ist. Also denken wir an den Kapitän der Titanic, Mr. Smith zum Beispiel, der hat falsch kalkuliert. Und das kommt ja auch immer wieder, wie wir wissen, in der Wirtschaft vor. Und deshalb sind ja Untergänge, die im Wasser natürlich dramatisch dann verlaufen, auch Metaphern für das Scheitern von, ich gehe jetzt nicht ins Detail.
Nietzsche sagte einst, alle wahrhaft großen Gedanken kommen einem beim Gehen, richtig?
Ja, das ist natürlich das peripatetische Moment, das hat er von den alten Griechen, die hatten ja nicht viel Möglichkeiten, die mussten ja hin und her laufen, es gab ja noch keinen öffentlichen Verkehr, aber es stimmt schon, man ist dann eigentlich ganz friedlich bei sich selbst, je nachdem im Engadin oder am Strand, und wenn man auch sich darauf fokussiert, dass etwas dabei rauskommen muss, dann gibt es manchmal gute Gedanken, manchmal auch eher böse, aber das ist ein toller Mix unter Umständen. Manchmal ist man einfach nur irgendwie kopflos unterwegs und dann bringt es auch nichts.
Martin, du bist 1974 im NZZ-Feuilleton eingestiegen. Wie hat sich das Ressort in dem halben Jahrhundert verändert, seit das seither vergangen?
Wollte er jetzt einen Vortrag von 2 Stunden hören? Das könnte ich natürlich leicht machen. Es hat sich sehr verändert. Aber ich meine, jede Zeit hat ihre bestimmten Ausprägungen und Persönlichkeiten und die DNA. Und nach 20 Jahren in der NZZ, wir haben immer Longue Durée, das geht ein bisschen anders als im Rest der Medien, ist dann wieder etwas Neues mal angesagt. Und was auch dazu gehört, der Vorgänger ist immer unzufrieden mit dem Nachfolger, weil er gedacht hat, er hat alles besser gemacht, jetzt kommt irgend so ein Neuer, wirft das alles über den Haufen. Es ist nicht ganz so schlimm bei der NZZ, aber also schon mein Vorgänger war dann nicht so ganz nur zufrieden, als ich übernahm, und hat gedacht, ja, also eben hat einige Veränderungen gegeben. Grundsätzlich das Schöne, Gute und Wahre, das wir damals natürlich noch gepflegt haben, ist dann auch natürlich mehr ein Gesellschaftsthema auch geworden, und Ronny Grob hat ja mal etwas geschrieben, was ich unerhört fand, weil es in keiner Art und Weise gestimmt hat. Und ich habe dann auch das mal gesagt, als mein Nachfolger, mein erster Nachfolger, ich habe jetzt übrigens schon drei, muss man sich mal vorstellen, bereits drei Nachfolger
René Scheu.
Innerhalb kurzer Zeit. Und dann kam René Scheu und dann sagt der Grob, endlich politisches Feuilleton. Das fand ich ja unerhört, denn das haben wir natürlich auch gemacht, lieber Ronny. Aber inzwischen bist du ja korrigiert.
Ja, ich bin korrigiert, genau. Wie siehst du jetzt den neuesten Nachfolger?
Ist sicher fantastisch. Aber
Rico Bandle?
Ja, fantastisch, aber ich muss mal gucken, was er jetzt macht. Wir sind natürlich alle sehr gespannt. Ist ein wichtiger, sehr wichtiger Job, einer der wichtigsten Jobs im Schweizer Journalismus. Und natürlich mit dieser Aura der NZZ, früher sagte man uns, wir sind der Vatikan. Es ist auch ein bisschen verweltlicht worden, aber wir sind sehr, sehr gespannt und eigentlich zuversichtlich.
Und wie siehst du das mit der Digitalisierung? Bist du ein Freund der Digitalisierung? Oder?
Ich bin natürlich ein Freund der Digitalisierung, wie Carol wahrscheinlich auch, denn wir haben unglaubliche Möglichkeiten dazu gewonnen. Wir können viel schneller, viel verschiedene Arbeiten gleichzeitig machen. Also ich habe ja 5 oder 6 Jobs, nicht nur die NZZ, sondern manche anderen. Und ohne dieses wunderbare Gerät des Namens iPhone wären diese Jobs synchron oder auch nur knapp diachron gar nicht möglich. Früher war das alles natürlich im analogen Betrieb extrem umständlich. Man musste warten, bis ein Brief kam. Man musste ihn beantworten. Dann war der Mann oder die Frau in den Ferien. Also die Dienstwege und auch die Gedankenwege, das ging alles viel, viel umständlicher. Was vielleicht durchs Digitale ein gewisser Nachteil ist, aber Carol, das kannst du vielleicht zum Teil noch besser beurteilen in deinem Job. Man ist natürlich schon häufig unter einem beschleunigten Zeitstress. Es läuft viel, viel schneller und viel mehr Leute wollen sofort eine Antwort. Also wenn du mir zum Beispiel innerhalb von 2 Tagen noch nicht geantwortet hast auf eine Frage, bin ich bereits tot beleidigt. Und überlege mir, ob ich überhaupt hierher kommen soll.
Ich bin froh, hast du noch ein bisschen Nachsicht gezeigt und bist trotzdem gekommen.
Ja, ich bin grundsätzlich ein gutartiger Mensch.
Carol, wie siehst du das? Digitalisierung?
Also sehr ähnlich. Und ich denke, das Problem ist wirklich, wie gehen wir mit den digitalen Medien um, oder? Also die Erwartung ist groß. Ich bin kein WhatsApp-Nutzer, ein passiver WhatsApp-Nutzer, aber wenn ich dann 3 Tage vergesse, dort reinzuschauen, dann kriege ich dann schon ziemlich, weil man erwartet, oder? Ich bin zu spät, ich mache das nicht. Und ich müsste eigentlich permanent von LinkedIn über WhatsApp, über SMS und so weiter, oder? Also die Reaktionserwartungen. Aber dann auch das Ausmaß, also ich meine, wir könnten 24 Stunden im Prinzip präsent sein. Das ist nicht nur E-Mail, sondern es sind sämtliche Medien, die einfach 24 Stunden laufen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach, dass man auch abschalten kann, dass man sich zurücknehmen kann, dass man irgendwie sich bewusst versucht, diese Medien zu konsumieren, um auch die Energie zu behalten. Und also ich weiß selber, ich brauche Schlaf. Ich brauche Natur, ich gehe auch jeden Tag raus, das Licht, also man sagt typisch Frau, also die Sonne tut mir gut, die Natur tut mir gut. Ich brauche ein gutes Essen und das Essen ist nicht irgendwelche Bits and Bytes, sondern ich brauche Zeit und etwas Distanz.
Du hast mir von den Büchern erzählt, dass du in die Ferien fährst mit 13 physischen Büchern und du warst erst kürzlich in der Buchhandlung und hast auch ein Buch von Fabio Lanz gesehen.
Ja.
Hast du es gekauft?
Echt jetzt?
Gesehen habe ich. Ich habe leider Julie C. gekauft, aber ich habe nachher online, kann ich das ja auch runterladen, weil ich wollte natürlich wissen, mit wem ich mich heute treffe. Und in dem Sinn, ich finde auch den Umschlag sehr speziell. Also er fällt wirklich auch gut auf.
Fabio Lanz ist das Pseudonym von dir, ja?
Ja, also ich hoffe nicht, dass es nur der Umschlag ist oder die
Verpackung. Ich habe das Buch noch nicht durchgelesen, aber ich finde es nur schon spannend, dass jemand nochmal in ein ganz anderes Gebiet, also ich hätte jetzt von Distanz nicht gesagt, das ist ein Krimi-Autor und ich finde es auch spannend, dass ja, dass es ein Pseudonym gibt, wo, und würde mich interessieren, inwiefern der Name Lanz oder dich beim Schreiben als Fabio Lanz empfindest oder als Martin Meyer.
Genau. Ja, also es war dann Corona und ich habe eine kleine Erzählung über Corona geschrieben bei Kein und Aber, meinem Freund Peter Haag. Und aber vorgängig hat er aber gesagt, schreib mal einen Krimi, es gibt noch keinen Zürich-Krimi, das ist doch lustig, tu mal was. Da habe ich gedacht, okay, ich kann es ja mal probieren. Inzwischen gibt es wahnsinnig viele Zürich-Krimi, die kann man alle nicht lesen, aber es gibt sie. Also es gibt sie auch immer noch in den Büchergestellen der Buchhandlungen, egal. Und dann habe ich das probiert und habe ich den ersten geschrieben und das war dann auch ein bisschen Ach und Krach und die Lektorin hat mit mir kräftig gearbeitet. Und beim zweiten haben wir gesagt, okay, also ist ein Pseudonym, das war damals noch nicht gelüftet. Warum? Weil Peter Haag gesagt hat, wenn du jetzt als Meyer auch noch Krimi schreibst, dann kommt die ganze Presse und sagt, muss das sein, jetzt hör mal auf, nicht auch noch dieses Feld zu bespielen, wir machen ein Pseudonym. Gut, Sitzung, wie, was könnte ein schönes Pseudonym sein? Dann dachte ich natürlich an diesen Talkmaster Lanz, nicht? Der ist ein schneidiger Typ. Lanz ist ein toller Name. Dann brauchten wir noch einen Vornamen, der für die Frauen irgendwie ein bisschen attraktiver ist. So Fabio, so ein bisschen Latin Lover, habe ich jedenfalls gedacht. Wahrscheinlich ist diese Rechnung gar nicht aufgegangen. Aber egal, so ist dieser Typ geboren worden. Und dann war das Pseudonym da. Und beim nächsten haben wir gesagt, ja, also echt jetzt. Blöd, weil wir können ja keine Vernissagen machen, man kann keine Interviews geben, niemand weiß, wer dieser Typ ist. Also nicht wie bei Elsa Ferrante, der hat sich auch nicht ganz so gut verkauft, egal. Dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir also das lüften. Und das haben wir da gemacht. Und da gab es ja eine Fernsehsendung von SF sowieso. Das war ganz lustig. Und dann wurde das plötzlich irgendwie ruchbar und bekannt. Und von da an gab es dann die Kontinuität mit dem Nächsten, mit Icarus. Aber ich konnte dann eben auch Lesungen machen und ich konnte Bücher signieren und ich konnte Widmungen schreiben für Carol in herzlicher Freundschaft. All das wäre ja vorher nicht möglich gewesen, weil man nicht gewusst hat, wer dieser Fabio ist.
Und dann unterschreibst du mit Fabio Lanz oder
natürlich,
mit
Martin Meyer? Manchmal sogar nur mit Fabio.
Und ist dieser Fabio hat er einen anderen Charakter? Ist das eine andere Person? Oder ist das nur der Name, wenn du da schreibst, fühlst du dich als Fabio Lanz?
Nein, dann fühle ich mich als Schreibwesen und alles andere ist mir eigentlich egal. Das viel Interessantere ist die Kommissarin, die heißt Sarah Conti und die ist ja zum Teil ein alter Ego natürlich, oder? Alles, was man nicht geworden ist, kann die Sarah verwirklichen. Sie gleicht auch ein bisschen meiner Frau und ist so um die 40, hoffentlich attraktiv, selbstständig, bewusst irgendwie, packt's an, hoffentlich sympathisch, spielt Klavier, liest Bücher und hat unglaublich schwierige Fälle zu lösen. Und das ist schon ein bisschen das alte Ego. Da muss ich mich dann wieder in sie irgendwie hineinversetzen. Übrigens liebt sie auch sehr gerne Wein. Und der vierte, der jetzt in Arbeit ist, das wird dann ein sogenannter Weinkrimi, weil mein Freund Philipp Schwander gesagt hat, schreib mal einen Weinkrimi. Bin ich jetzt dran.
Ich habe dich ja vor 10 Jahren nicht nur kritisiert, du hast mir auch in einem Interview etwas gesagt, was mir geblieben ist vom Interview. Zitat Martin Meyer, das Einzige, was in der und für die Geschichte bleibt, sind die kulturellen Zeugnisse, die literarischen und historischen Quellen. Politik ist verschwunden, Wirtschaft ist verschwunden, es bleibt nur Kultur. Das sollte einen in Bezug auf Kultur etwas aufgeschlossener und in Bezug auf den Rest etwas bescheidener machen. Und das stimmt natürlich, oder? Alle, wenn man auf X geht oder auf LinkedIn, reden alle über Karriere oder Politik und ja, wie viel bleibt davon?
Tja, habe ich das gesagt,
ja,
oder du?
Nein, du hast das gesagt. Oh. So etwas Kluges hast natürlich du gesagt.
Nein, das hätte ich jetzt eigentlich dir zugetraut, aber gut, egal. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn wir in die Museen gehen, dann sieht man ja nur noch die Bilder der Könige. Die Könige selbst sind ja tot und verblichen und die interessieren uns auch nicht mehr. Musik, eben Architektur, Literatur und so weiter, das ist das, was bleibt. Übrigens auch nicht sehr viel davon. Gibt ja immer dann so eine ein riesiges Sieb, wo das durchgepresst wird und dann am Schluss ist das irgendein Kondensat. Aber ja, also ich war die ganz kurz, wir hatten eine wunderbare Ägyptenreise während Corona. Es war alles leer, wir hatten einen Privatführer für 10 Tage, der uns alles gezeigt hat. Und da bist du Mutterseelen allein, 20 Minuten stehst du vor dem Sarkophag von Tutankhamon. Und das ist ein mystisches Erlebnis. Das ist das noch, was dort gebaut worden ist. Und dann lernte ich auch eigentlich noch einen guten Spruch. Die Menschen fürchten die Zeit, aber die Zeit fürchtet die Pyramiden, weil die eben noch stärker sind als die Zeit. Und das bleibt vielleicht, wenn die Welt nicht in die Luft fliegt, wofür es ja gewisse Indikationen jetzt gibt.
Carol, wie siehst du das? Bist du einverstanden oder fühlst du dich als Unternehmerin durch so eine Aussage ein bisschen gering geschätzt?
Nein, ich würde nicht sagen gering geschätzt. Ich glaube, es gibt Unternehmer, die immer noch bekannt sind. Wenn ich jetzt an die Hotelfachschule denke, Jacques Tschumi hat die gegründet vor 130 Jahren. Jetzt ist das, ich meine, jetzt, das ist kein Mozart, aber trotzdem, wir sind Nummer 1 weltweit. Und ich glaube, er hat da etwas ganz Tolles geschaffen, wo auch über 130 Jahre angedauert hat und wir heute in mit seinen Gedanken oder seinem Mind fortsetzen. Und in dem Sinn gibt es in verschiedenen Bereichen tolle Wirtschaftsführer, die einiges verändert haben und das auch nachhaltig für die Wirtschaft, wenn wir an Escher denken und so weiter. Also ja. Wo wir nachhaltig auch...
All die Produkte, die wir nutzen, von irgendjemandem, ein Erfinder erfunden hat, ein Unternehmer durchgesetzt hat, es bleibt schon auch viel.
Also ich bin da völlig einverstanden und ich habe größte Hochachtung vor den Unternehmerinnen und den Unternehmern. Das sind die wirklichen Vollbringer im Dienste eines hoffentlich besseren Lebens. Und wir haben ja eine gegenläufige Bewegung, immer mehr Staat, das ist ja für euren Monat auch ein gutes Thema, immer mehr Regulierung, immer mehr Ansprüche, immer mehr Umverteilung, immer weniger Arbeitsleistung, immer weniger zum Teil jedenfalls Arbeitsethos. Bei den Jungen sieht es jetzt zum Teil wieder ein bisschen anders aus. Und ohne diese Unternehmen wären wir wahrscheinlich immer noch in den Höhlen. Das ist schon richtig, vor allem auch die KMU, die unauffällig sind, die nicht in die Schlagzeilen kommen, weil sie eben nicht irgendeine krumme Tour reiten und so weiter. Größte Hochachtung.
Und irgendjemand muss ja noch die Bücher kaufen.
Auch das.
Die von den Unternehmen bezahlt werden.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wir brauchen ja eine Kundschaft, ja, oder? Oder absolut. Ein paar Zuhörer im Opernhaus oder im Kunsthaus.
Ja, also, und wir brauchen und natürlich daher, auch Sponsoren, die das irgendwie begleiten und unterstützen.
Und ein paar, die Steuern bezahlen.
Mhm. Oh ja, sind eigentlich fast nur noch etwa 12,75% oder mehr oder weniger.
Und du, Carol, hast auch ein Risikokapitalunternehmen gegründet, mit dem du eigentlich versuchst, die unternehmerischen Talente zu entdecken und die Financier und Mäzene von morgen zu fördern. Erzähl doch mal, was war das außergewöhnlichste Startup, in das du investiert hast?
Also speziell war sicher ein Startup, wo wir wollten Kaffeesatz zum Heizen benutzen. Und interessant war, dass einer der größten Kaffeekapselnhersteller uns bezahlt hat, um diesen Kaffeesatz abzunehmen. Und gleichzeitig haben wir den Kaffeesatz dann gemixt und getrocknet und im Land wieder verkauft. Also das heißt, es war ein interessantes Geschäftsmodell. Wir haben etwas bekommen fürs Abnehmen und wir haben etwas bekommen fürs Verkaufen. Dummerweise war das Buval dann den Kaffeesatz mit dem Pferdedunk gleichgestellt und gesagt, wir dürften diesen Kaffeesatz nicht verkaufen, weil der Kaffeesatz
Buval ist das
Bundesamt für Energie und Landwirtschaft.
Die verstehen ja viel von der Sache. Ja,
ja, Kaffeesatz, der rumliegt, entwickelt Methan, aber wenn er natürlich verbrannt wird, entwickelt er weniger Methan, aber... Also was auch immer, die Gesetze waren damals nicht so, dass wir den, also wir hatten auch einen Red Dot Award gewonnen, also von daher vom Design super toll alles, aber wir mussten den Kaffeesatz dann aus den Landi-Filialen wieder zurücknehmen. Und das ist ein typisches Beispiel einfach zur falschen Zeit. Heute wäre das möglich, aber da war die Zeit nicht reif. Aber es war ein spannendes Produkt und ja, halt 10 Jahre zu früh.
Aha. Und jetzt könnte man das nicht wieder lancieren?
Könnte man. Ich glaube, es gibt wieder das eine oder andere, wobei inzwischen seit dieser Kaffeesatzhersteller selber den Kaffeesatz nutzt, um seine Mineralflaschenproduktion zu bewirtschaften. Also das war in der Zeit möglich. Mhm. Oder wir haben versucht, im Auge Glucose zu messen. Das war auch eine ziemlich interessante Angelegenheit, die aber am Schluss nicht aufgegangen ist. Also es gibt Startups, die funktionieren, aber auch da war die Technik, heute ist man etwas näher, aber man ist nach wie vor noch nicht an dem Punkt. Und es gibt inzwischen seit ganz tolle andere Messgeräte, wo es vielleicht auch nicht mehr das Auge braucht, um Blutparameter zu messen.
Mhm. Du hast einmal gesagt, dass du auch manchmal in Unternehmen investierst, in Geschäfte, von denen du nicht so viel verstehst, wenn es tolle Frauen hat, die Unternehmerinnen sind. Warum diese Diskriminierung?
Weil es einfach viel zu wenig Frauen gibt, die ins Unternehmertum oder im Startups gründen. Unternehmertum vielleicht noch weniger, aber wenn wir schauen, wohin das Risikokapital geht, dann sind das 2-3% der ganzen Summe, oder? Mhm. Und ich finde das schade. Man kann sagen, es hat vielleicht nicht die vielen Startups, die skalierbar sind, weil letztlich als Investor mache ich das nicht nur aus Charity-Gründen, sondern ich möchte wirklich einem Talent die Möglichkeit geben, etwas Großes aus einer Idee zu machen. Und da braucht es viele, viele Komponenten. Und es scheint, dass irgendwie Investoren etwas weniger Gefallen finden an Startups, die von Frauen gegründet sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe und tolle Frauen pitchen und ja, nach Geld suchen, dann macht mir das doppelt Spaß. Zudem hatte ich selber auch wenige Rollen und Modelle oder Vorbilder und vielleicht wäre ich früher in diesen Bereich gegangen, wenn ich die eine oder andere erfolgreiche Unternehmerin gesehen hätte oder Startup-Gründerin.
Aber ich würde auch in Frauen investieren, weil Frauen nach meiner Erfahrung, wenn sie sich wagen, ein Unternehmen zu gründen, haben sie sich auch etwas überlegt und dass diese Sache schon bereits sehr gut geprüft und das gibt ihnen einen Vorschuss. Zu vielen Männern, die ein Startup gründen, eigentlich keine Ahnung haben, aber einfach mal anfangen. Also das könnte doch auch ein Grund sein. Also ich merke einfach immer, Frauen sind sehr viel besser vorbereitet. Auch die Texte, die sie liefern für uns als Männer, die dann einfach mal irgendetwas machen.
Ja.
Ja, aber wirklich. Also ist übrigens auch bei den Anfragen so. Wenn ich Frauen und Männer anfrage, verhalten sich sie sehr unterschiedlich. Männer sagen zu, auch wenn sie keine Ahnung haben. Und Frauen sind dann vielleicht schon bereits die totalen Expertin für dieses Gebiet, sagen aber, ja, ich bin vielleicht doch nicht ganz die totale beste Expertin, ich würde es lieber nicht schreiben.
Wenn man so pauschalisiert sagt, glaube ich schon, dass viele Frauen den Hang haben, etwas zu Perfektionismus.
Ja.
Oder? Und man wagt sich vielleicht auch ein bisschen weniger, aber man muss sich schon vor Augen führen, ein Startup zu gründen und einen Businessplan zu haben. In den seltensten Fällen materialisiert sich dieser Businessplan. Und wenn der auch perfekt ist, oder? Das heißt, dass ich nachher flexibel reagieren kann, dass ich auch den Weg ändern kann, dass ich mit einem Team arbeiten muss, dann brauche ich noch eine gewisse Skalierbarkeit. Frauen haben gerne auch kleinere Geschäfte, die übersichtlich sind. Nur mit dem Kiosk oder der Bäckerei wird es einfach schwieriger, als wenn ich ein Technologie-Startup habe, das ich relativ schnell weltweit skalieren kann. Das sind alles Elemente, die zwar vielleicht am Anfang sieht das gut aus, aber die man nicht vernachlässigen sollte. Und manchmal an Investoren sind auch Menschen. Also ich will in jemanden investieren, wo ich daran glaube, der hat Erfolg, oder?
Ja.
Und wenn einer ein bisschen blufft, liegt es mir manchmal fast besser. Schauen Sie mal, welche Aktien Sie kaufen. Wenn einer sagt, das wird gut. Mhm. Ja, wenn einer schon sagt, es könnte gut werden, aber ganz sicher könnte es gut werden, als einer sagt, Bombenidee. Investoren sind Menschen. Und das ist das, wo ich auch vielen, vielen Frauen im Startup-Umfeld mitgebe und sage, blufft einfach auch mal ein bisschen. Wagt auch ein bisschen mal auf ein Terrain, das euch nicht so wohl ist. Aber das muss geübt sein. Und,
es Komfortzone gibt verlassen. Ja,
ja, ja, es gibt tolle Frauen mit Startups und es ist wie in der Wirtschaft, oder? Wenn dann eine sich rauswagt und das zu viel macht, dann wird es natürlich dann ganz schlimm runtergekanzelt.
Also vor allem daher, in der Schweiz.
Ja, auch in den USA gibt es noch so einen Fall mit einem auch Analysegerät, wo am Schluss dieses Gerät nicht funktioniert hat, oder? Und also da würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich genau gleich viel Männer, die auch, ich sage jetzt mal, etwas vorgeschwindelt haben oder davon ausgegangen sind, dass etwas funktioniert und am Schluss hat es nicht funktioniert. Und das ist schon vielleicht tendenziell etwas, wo Frauen sich weniger zumuten oder etwas Mühe haben. Darum, die es gibt, sollte man unterstützen und vielleicht ihnen auch den Mut machen, dass sie das wirklich auch zwei große Schritte gehen können. Und wenn er einmal zu groß ist, dann können sie auch noch ein bisschen wieder zurück.
Was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und den USA in Sachen Risikokapital? Gibt es da noch große Unterschiede?
Also A hat es viel mehr Geld, oder? Also wir sehen die Startups in der Schweiz, gerade die Tech-Startups, die nicht ein paar Millionen, sondern mal 10 Millionen haben möchten, die haben es leichter finanziert zu werden. Wir haben wunderbare Startups im Robotikbereich, ja. Die wandern alle aus, im Biotech-Bereich auch, weil die Schweiz einfach kleiner ist. Ich finde, am Anfang, wir haben wunderbare Hochschulen und Universitäten, also mindestens so gut wie die USA. Ich habe in der Zwischenzeit kommen diese Ideen auch werden übersetzt in Unternehmen. Also da machen wir einen guten Job. Im Skalieren sind wir noch nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, da kommen wir wieder auf den Ursprung der Diskussion zurück, wir sind in der Schweiz auch etwas bequem ausgestattet. Also ein Startup kann hier 5-6 Jahre überleben und das ist auch kein Problem. Der plempert vor sich hin, er ist weder erfolgreich noch stirbt er. Und das ist schade. Und wir haben nicht die Mentalität zu sagen, nach 2 Jahren, finito, ich mache was Neues. Die Gesellschaft mag es nicht so gerne. 3-mal zu scheitern, das ist ein Loser. In den USA ist es nicht so. Also unsere Gesellschaft, die hängt dann daran. Und dann haben wir so zahlreiche Wettbewerbe und also in den letzten 20 Jahren dieses das ist jetzt Start-up-Szene, hat sich wahnsinnig entwickelt, oder? Aber das führt auch dazu, dass wir nicht so schnell wirklich sind im Sagen, es funktioniert nicht oder es funktioniert so halb, aber es gibt eine bessere Idee. Das fällt uns schwer.
Es stimmt, absolut. Also, ich meine, es ist ja Trial and Error. Die ganze Technikgeschichte, die ganze Wirtschaftsgeschichte beruht immer wieder auf diesen Prozessen, wo man etwas wagen muss. Und manchmal explodiert etwas und der Erfinder geht dann auch in die Luft oder manchmal funktioniert es da. Das ist völlig normal. Ich glaube allerdings, also in der Schweiz ist natürlich schon immer noch eine gewisse Skepsis vorherrschend, dass es nicht funktionieren könnte. Also wir sind manchmal Weltmeister im Vorwegnehmen von möglichen Untergängen und das ist nicht so motivierend wie zum Beispiel in Amerika, wo halt immer noch dieser Frontierspirit herrscht. Das ist ja auch nur 400 Jahre alt, also man zieht immer noch nach Westen oder von Westen zurück nach Osten und so weiter. Und sieht man auch im Stadtbild, manchmal ist es völlig verroht, dann ist es wunderschön neu und glänzt alles und nach 20 Jahren ist es auch wieder verfallen. Und es ist kein Wunder, dass die Amerikaner, die eben eigentlich überhaupt so ihre unglaubliche Erfolgskarriere gemacht haben, diesen Spirit in sich tragen müssen. Es ist eine Art von Wirtschaftsdarwinismus, sonst geht man unter. Und bei uns ist es natürlich schon manchmal eher ein bisschen bequem oder geduldig und ja, und Investoren, die wollen ja auch ihr Geld zurück, das ist ja völlig legitim.
Die Größe hat mir so viel Forschungs-Know-how hier
absolut.
In der Schweiz, wo ich und, sagen muss.
Und hervorragende wow, Institution. Also ich meine, was die ETH da macht, ich erinnere mich an einen guten Bekannten, Raffaele D'Andrea von der ETH. Ja, der hat ja aber begonnen eigentlich harmlos mit so fliegenden Untertassen, sinngemäß, also wie bei Mickey Mouse oder so, oder bei Franz Karl Weber, die sind dann so ein bisschen über den Boden geschwebt, aber natürlich betrieben mit irgendeiner Energie oder Batterie. Und das war schon ziemlich interessant, also der das gezeigt hat, da bei Zurich Mines und dann kam ja World Mines und so. Und das nächste war dann der zerlegbare Stuhl. Da stand ein Stuhl auf der Bühne und plötzlich gab es einen Knall. Der hat sich in 7 oder 8 Teile zerlegt und lag da irgendwie melancholisch am Boden. Und dann hat ihn der Andrea scharf angeguckt und da hat sich der Stuhl automatisch wieder zusammengesetzt. Das war also eine Frühstufe sozusagen aus der Zeit der Ur- und Frühgeschichte der Menschheit für Automatismen und solche Produkte. Und dann hat er das nach und nach verbessert. Und das war dann eigentlich der Anfang dieser ganzen Drogenelektronik, Drohnenelektronik. Und dann hat er seine Firma, die er gegründet hat, sehr, sehr gut verkauft, den Amerikanern. Und heute redet alles von den Drohnen, die wir 20 Jahre vorher im Old Fashion Club zum ersten Mal so gesehen haben.
Aber auch dort, wenn wir den Markt anschauen, es gibt nochmal eine Konkurrenz, oder? Und wer hat das aufgenommen? Die amerikanische Feuerwehr, nicht die Schweizer Feuerwehr, oder? Ja. Ich glaube, wir sind wirklich gut in der Technologie, aber nachher auch die Unternehmen im Aufnehmen, oder? Dass wir sagen, tolle Idee, das nehmen wir. Es gibt auch im Moment in der Artificial Intelligence für im Bankbereich wunderbare Startups, die Kundenberater unterstützen bei ihren Beratungsgesprächen. Ja, das sind die kleineren Banken, die das noch akzeptieren, sobald wir auf die großen Banken gehen. Nein, die arbeiten dann lieber mit Microsoft zusammen und mit wem auch immer und nicht mit den kleinen aus 100 verschiedenen Gründen. Vielleicht kann man es auch nicht, aber ich glaube, manchmal tun wir uns wie schwer, auch ein paar Experimente zu wagen und diese Startups zu unterstützen. Und wir versuchen jetzt bei der EHL, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, obwohl das ja auch, ich sage jetzt mal, eine Schule ist und wir nicht jedes halbe Jahr mit einem anderen Ausbildungstool unterwegs sein können. Also wir sind reguliert, aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir den Startup, die wir in der Schweiz haben, und wir sagen, an die glauben wir, dass wir denen auch Plattformen schaffen, dass die das in der Industrie ausprobieren können. Und wenn wir überall nur auf Nummer sicher gehen, dann wird es einfach für diese kleinen Unternehmen schwierig. Von dem leben wir. Also unser Wohlstand, wenn wir die Schweiz anschauen, lebt am Schluss von den Innovationen, die wir kreiert haben und in den weltweiten Markt gebracht haben. Und so schnüren wir uns eigentlich unseren Wohlstand irgendwann ab, wenn wir so...
Du hast es angesprochen, du bist Präsidentin der Hotelfachschule EHL in Lausanne. Obwohl du eigentlich nicht so viel Erfahrung in der Gastronomie hast, wie bist du dazu gekommen?
Also das war ein Mandat, wo man jemanden gesucht hat, der diese Schule oder das Präsidium dieser Schule übernimmt. Das ist eine Stiftung mit einer Holding. Die haben jemanden gesucht, der bewusst nicht aus der Hotellerie kommt, aber weiß, wie eine Universität funktioniert. Jemand, der weiß, wie ein Verwaltungsrat oder ein Verwaltungsratsgremium funktioniert und gut mit verschiedenen Stakeholdern umgehen kann. Also wir haben Leute aus der Hotellerie, wir haben Leute aus der Politik, wir haben Leute aus der Bildung, wir haben Spezialisten, gerade im digitalen Bereich. Und die Kunst ist es wirklich, dieses Gremium oder diesem Gremium eine Plattform zu schaffen, wo jeder sich einbringen kann. Und all dieses Know-how letztlich den Studierenden und vielleicht noch den Mitarbeitern zugutekommt. Und ich glaube, das kann ich gut und kann ich wahrscheinlich noch viel besser, wenn ich die Hotellerie nicht von der Pike auf gelernt habe, weil da muss ich zuhören. Und da gibt es 2, 3 Kollegen, die kennen das Hotel-Business wirklich aus dem FF. Das sind auch Alumnis, also wir haben 3 Alumnis bei uns im Board und unsere Alumnis sind sehr überzeugt von der Hotelfachschule. Und ich glaube, das Managen dieses Gremiums, das macht mir viel Freude. Und im Moment ist auch eine andere Richtung. Also es waren auch eher ein Vorgänger, war ein Mann, ein Hotelier, oder? Jetzt ist es eher die ganze, was wollen die Jungen, was wollen sie für eine Ausbildung, oder? Also da spielt natürlich die Digitalisierung groß mit rein, aber da spielen auch neue Berufszweige mit rein. Was heißt Bildung morgen, oder? Und ist es nur das Technische oder ist es eben auch das Praktische, das einen großen Stellenwert hat? Und wie bringe ich das als Schule zusammen? Und glaube ich, da sind wir auf einem spannenden Weg, der, ich bin überzeugt, in Zukunft noch viel Freude machen wird.
Martin, ich schätze dich ein, dass du jemand bist, der gerne in gute Hotels geht.
Wie kommst du auf diese absurde Einschätzung?
Das glaube ich jetzt einfach, dass das so ist. Und wie schätzt du die Schweizer Hotels ein? Sind die gut? Oder glauben sie seien gut und sie sind es gar nicht so?
Ja, also das ist... Ich muss aufpassen, dass du mir da nicht was in den Mund legst, aber es ist nicht völlig falsch. Nein, natürlich habe ich gute Hotels, Caro wahrscheinlich auch. Es gibt da das habe ich auch vermutet, es gibt ja auch für verschiedene Geschmäcker, für verschiedene sehr gute Hotels. Ja. Allerdings, ja, gut, also es ist nicht mehr ganz billig inzwischen, das muss man schon auch sagen. Aber wir haben in jeder Stadt 2-3 Lieblingshotels, also in Paris immer das Hotel Coste an der Rue Saint-Honoré, das ist irgendwie so ein gutes Lebensgefühl und ästhetisch sehr befriedigend. Oder in New York, The Mark und so weiter, also wie auch immer. Und die Schweizer Hotellerie, die ja lange Zeit als die beste der Welt galt und sie vielleicht immer noch ist, die kämpft natürlich mit großen Schwierigkeiten, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Und diese alten, großen Grand Hotels, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden, das waren natürlich riesige Investitionen für Leute, die sich das damals leisten konnten. Es gab auch noch ein bisschen mehr Schnee. Und das ist alles heute schwieriger geworden, aus verschiedenen Gründen. Die ganzen Betriebe sind ja unglaublich aufwendig zu unterhalten und das Personal, die Küche etc. etc. Also da hört man natürlich manchmal Begeisterung, manchmal auch das Gegenteil. Also ich mache jetzt sicher nichts bis Hotel-Bashing, das wäre auch ungerecht. Und wenn man sieht, wo das Verbesserungspotenzial vorhanden wäre, dann sagt einem dann der Hotelier, also pass mal auf, das würde weitere 80 Millionen oder 100 Millionen kosten. Das können wir einfach nicht mehr reinspielen. Oder dann gibt es immer noch die Möglichkeit, die ich jetzt nicht so toll finde, dass da ein Chinese das kauft und sonst noch was draus macht. Aber kann ja auch vorkommen. Aber ich bin also kein Spezialist für die Ökonomie und die Soziologie von Hotels. Aber tatsächlich, ein schönes Hotel sollte so sein, dass man sich wirklich zu Hause fühlt, vor allem dann auch in den Großstädten. Also man kommt dann gerne wieder rein und ist geschützt und draußen brandet das große, weite Leben und diese Spannung zwischen innen und außen und einen guten Service natürlich, wo man einen kennt, so, das macht schon Spaß.
Ja. Wie ist das Business von Hotels in der Schweiz? Ist das ein super Business oder ist das schwierig?
Es ist nicht ganz einfach. Also als Martin das jetzt beschrieben hat, kam mir gerade dieser Winter Palace-Film in den Sinn. Oder, ja. Also, oder wir haben auch in St. Martin, in St. Moritz, genauso diese Grand Hotels, aber auch in Zürich. Und es ist schon so, dass da ist viel Investment natürlich in Real Estate, also ins Gebäude, aber auch sonst ist es so, ein altes Hotel aufrechtzuerhalten, ist etwas Wunderschönes, aber etwas Kostspieliges. Und deshalb sind die Eigner in der Schweiz auch waren lange eher reiche Familien. Und wenn ich viel Geld verdienen möchte, dann gibt es vermutlich lukrativere Business. Du hast vorher gesagt, es ist günstig. Es ist immer relativ. Also wenn wir heute in die USA schauen, dann kostet ein Hotel dort wesentlich mehr, oder? Und wenn wir die Preise anschauen, ich möchte auch einen ganz speziellen Service. Wenn wir die Saläre anschauen der Angestellten in den Hotels, die sind nicht wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Ja. Und wenn wir schauen, was am Schluss unter dem Strich rauskommt, ist es auch nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, es ist wirklich nicht ganz einfach, wenn wir jetzt an diese Hotels denken, ein einzelnes Hotel so wahnsinnig profitabel zu machen. Mhm. Dann gibt es auch sehr viele Unternehmer, die Hotels besitzen, weil ihnen das einfach etwas wichtig ist, weil sie sagen, ich möchte das aufrechterhalten. Es gibt aber auch tolle Konzepte, wo die Leute sich wunderbar wohlfühlen. Ich denke an Mama Shelter, überhaupt nicht teuer, tolles Design, kreativ, Community. Jeder Angestellter hat ein Smile auf seinem Gesicht, gehört zur Akko-Gruppe, hat 30 Hotels, da kann man gemeinsam einkaufen. Ich glaube, die verdienen gut Geld, oder? Mhm. Und die Frage, oder wenn wir 25 Hours anschauen, also es gibt neue Hotelkonzepte, die sehr spannend sein können. Oder auch wenn wir heute schauen, wie die Natur immer mehr auch verschmilzt mit den Hotelkonzepten, wo ich sage, nachhaltiges Hotelkonzept. Und selbst fühle ich mich noch dort wohl, oder? Nicht unbedingt, dass ich jetzt kalt duschen muss. Mhm. Aber ich sage einfach, da gibt es ganz viele moderne Konzepte und die Kunst ist es, das aufzunehmen. Und wie du vorher gesagt hast, der Kunde, der sollte sich wohlfühlen. Es gibt ja auch nicht der Kunde, oder? Nein. Sondern wir haben sehr viele unterschiedliche Kunden. Die einen sagen, ich möchte lieber das und
Aber
man könnte es nicht zu einer Liebhaberei werden, so wie jemand ein Grand Hotel kauft, wie ein Fußballclub oder eine Zeitung sich hält.
Nein, ich glaube, es gibt noch einige Hotels, die machen ganz gut Geld. Und wenn wir schauen, Tourismus ist die drittgrößte Industrie weltweit. Wenn wir weltweit schauen, wir haben im Moment 4 Milliarden und erwartet werden 10 Milliarden Reisen pro Jahr. Also wenn wir das anschauen, das in den nächsten 20 Jahren, also Wahnsinn. Das 2,5-fache an Touristen, wenn wir das übersetzen in die Schweiz, also das ist ein anderes Thema, oder? Da kommt Overtourismus, wie gehen wir mit dem Ganzen um, oder? Aber da gibt es auch schöne Elemente drin, also von Abenteuer, wo man im Moment noch nicht macht, über Entdecken von neuen kulturellen Städten. Gerade in Saudi-Arabien gibt es UNESCO-Kulturerbe, die man jetzt neu wieder aufbaut und so weiter. Also super spannende Sachen, auch die ganze Accessibility für Behinderte, da ändert man was. Also ich glaube, man kann wirklich viel machen, und durch das, dass die Leute vielleicht auch sich etwas abwenden vom Besitzen und hin zum Erleben, oder? Vielleicht brauche ich nicht unbedingt die vierte Uhr, sondern ich gehe lieber nochmals für den gleichen Preis in die Ferien. Nein, das findet, wenn wir die Jungen anschauen, das findet immer mehr statt. Ja. Und deshalb, wenn die Nachfrage größer wird, dann können wir auch mit den Preisen nachziehen. Und wenn ich die Bahnen anschaue, ich bin noch etwas bei den Bahnen engagiert, oder? Und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die auf einen Gornergrat-Bahn gehen, dass die dort sagen, ein wunderbares Erlebnis und nicht ein Erlebnis in der Schlange, wo ich 3 Stunden vorher anstehen muss. Und nein, das soll nahe an der Natur sein. Wir haben dort die Schwarznasenschafe und so weiter. Also ich glaube sehr, dass man vieles machen kann und auch erfolgreich machen kann im Tourismus.
Ja, das ist absolut richtig. Und für die Schweiz ist das ganz zentral. Also wir haben Bildung, Rohstoffbildung, wir haben fantastische Universitäten, wir haben tolle KMUs und wir haben natürlich eine ganz gewaltige Landschaft, das muss man schon sagen. Auf engem Raum ganz viel. Also eben Mittelland, dann Berge, dann Süden. Und was wir da bieten können, man sieht es ja auch immer im internationalen Tourismus, das ist gewaltig.
Und wir müssen ja nicht nur in den Großstädten sein, genau. Sondern wir können auch ein bisschen raus.
Wo man, man ist sehr schnell draußen. Ja.
Korrekt. Wo wir arbeiten müssen, ist wirklich an unserer Einstellung zu, ich sage jetzt mal, Kunden bedienen, Kunden willkommen heißen. Mhm. Also in die ganze Hotellerie oder das ganze, auch jemand, der in einem Restaurant arbeitet, das ist ein unheimlich harter Job, oder? Und das ist, ein Koch hat meine höchste Bewunderung für was er macht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele handwerkliche Berufe total unterschätzt sind und dadurch auch viele Junge gar nicht in diese Industrien. Jetzt to be a Chef, das wird jetzt überall die Medien immer bekannter und attraktiver, aber in einem Hotel zu arbeiten, da hat der eine oder andere gesagt, nein, das möchte ich nicht, da habe ich keine geregelten Arbeitszeiten, der Beruf ist nicht so angesehen. Warum? Es gibt ja nichts Schöneres, als Freunde zu Hause willkommen zu heißen. Und das ist eigentlich das,
also
was
meistens, auch in einem... meistens.
Ja. Die ganze kommt das, ich sage ja Freunde und nicht einfach...
Auch bei Freunden.
Nein, aber ich glaube, daran müssen wir arbeiten, an unserem Mindset arbeiten, dass eine handwerkliche Arbeit auch etwas ganz Tolles ist. Und dass das auch wertgeschätzt sein sollte.
Also
ja.
Das sehe ich genau gleich. Allerdings, also was jetzt die Dienstleistung betrifft, im Lande kann man es auch noch ein bisschen verbessern. Also dass einfach dieses Wechselverhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber im weitesten Sinne beiden Seiten vielleicht noch ein bisschen mehr Freude macht. Also es gibt ja immer das, dass Leute dann nach Österreich in die Ferien gehen, ob im Sommer oder im Winter. Erstens ist es ein bisschen günstiger und zweitens kommen dann häufig diese Leute ganz erhoben zurück und sagen, also ich bin ja so nett behandelt worden, ich wusste gar nicht, dass ich so ein netter Mensch bin. Und das ist ja in der Schweiz manchmal nicht ganz so. Es gibt hier und da in der Dienstleistung eine gewisse Verdrossenheit, sage ich mal, und eine Unwilligkeit, die dann natürlich auch den Gast infiziert, der dann seinerseits verdrossen und dann meckere wird. Und also besonders nehme ich das wahr, zum Beispiel an so super Einkaufsstraßen wie der Zürcher Bahnhofstraße. Und das waren ja früher eigentlich Straßen, die ganz verschiedene Geschäfte hatten. Und da hat es gab ein großes Angebot. Es gab auch verschiedene Besitzer dieser Geschäfte. Und jeder hatte irgendwie ein Interesse daran, seine Ware und seine Dienstleistung die mal zu verkaufen. Und wenn man reinkam, wusste man, ah, guten Tag, Frau Ackermann, freut mich sehr, dass Sie wieder da sind. Jetzt haben wir eine wunderschöne neue Hermes-Tasche für Sie reserviert. Gucken Sie mal,
und
wie Sie die finden. Da
gab es noch das Käsefrennen. Ja, da war es genau. Der Emmentaler, der verkauft so, wurde.
Ja, oder was auch immer, ein Kandahar-Schuh oder der Marinello oder eine Buchhandlung oder so. Und jetzt ist einfach nur noch Uhren und und zwar so, dass die alle eigentlich gruppenzugehörig sind von irgendwelchen Riesenbrands. Und manchmal, das muss ich jetzt einfach mal sagen, es hören ja nicht viele Leute zu. Nein, das stimmt natürlich ja, nicht. Die ganze Schweiz hört zu. Also manche Verkäuferinnen, die langweilen sich so zu Tode in diesen Geschäften, dass man überhaupt nicht mehr motiviert ist, dort reinzugehen. Da muss ich sagen, der Flagship-Store von Hermes an der Rue Saint-Honoré ist tausendmal besser, als was am Zürcher Paradeplatz geboten wird. Das finde ich eigentlich ein Skandal, wenn man dann schon mal 20 Jahre lang gespart hat, um seiner Frau eine Tasche zu kaufen. Manchmal ist das auch ein bisschen kürzer. Und man kann auch sagen, ich brauche ja nicht so eine blöde Tasche. Egal.
Meine Befürchtung ist, dass wir eben nicht die Zielkundschaft sind.
Genau. Ja, ja, das habe ich in einer Kolumne geschrieben und dann hieß das, da musst du aber aufpassen, dass du das nicht näher bezeichnest, welches eigentlich die Zielkundschaft ist. Und die wird dann auch tatsächlich viel, viel besser bedient.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, das sind sehr, sehr internationale Shops, oder? Und wenn ich schaue, wer in diese Uhrenläden geht, jetzt bei Hermes genau gleich, oder? Also A, muss ich mich dreimal anmelden, bis ich überhaupt reinkomme.
Aber das ist doch wie beim Zahnarzt.
Aber auch dann, wer drinnen ist, das ist da ist man 2-3 Stunden, oder? Und lässt sich bedienen, schaut das an, das ist ein anderes Einkaufserlebnis als vielleicht jetzt ein traditioneller Schweizer, wie ich würde dort reingehen und möchte was kaufen und es ist ein anderer Mindset, der dort geht. Wobei wir auch etwas schuld sind, oder? Weil wir natürlich auch die Uhrenbrands beraten, also jetzt von der Hotelfachschule, wie man aus einem Laden am Schluss ein Erlebnis, eine Art des Erlebnisses kreiert, wo man etwas zu trinken bekommt, wo man nur auf Einladung reinkommt. Also das ist, ich meine, Läden und Hotellerie oder Gastronomie, das kommt immer näher zusammen, dieses ganze Erlebnis. Ob das gut ist, bleibe dahingestellt. Ja. Ich gehe nach wie vor und würde noch viel mehr, ich gehe sehr gerne auf den Markt, auch in Zürich, oder? Und ich finde es schade, dass es immer weniger Lebensmittelläden außer ein, zwei Discounter in der Stadt selber auch gibt.
Aber jetzt ist Jelmoli geschlossen zum Beispiel, finde ich eigentlich eine Katastrophe.
Ja.
Oder?
Ja, aber offensichtlich hat es sich nicht gelohnt. Also liegt es auch an uns, oder? Wenn wir natürlich alles am Internet einkaufen, wenn es einfacher ist, dann wird es natürlich schwierig für diese Geschäfte.
Das ist eigentlich der Verlust der Anschaulichkeit, macht einem ja irgendwie manchmal auch ein bisschen deppig. Oder man hockt vor dem Bildschirm, sieht was, sieht gut aus oder auch nur anständig, man bestellt es, dann ist es das, was man will oder auch nicht, kann man es zurückschicken. Aber man hat überhaupt nicht mehr dieses analoge Erlebnis, das wir jetzt hier an diesem Tisch haben. Wir hätten ja auch irgendeine Schaltung machen können, dann hätten wir uns so verschwommen auf den Bildschirmen gesehen mit unglaublichen Verzerrungen des Weitwinkels. Und das ist ja ehrlich gesagt etwas völlig anderes als hier. Diese absolute analoge Räumlichkeit, wo man sich noch wirklich ins Auge blickt. Und das ist eigentlich bei den Geschäften auch so gewesen. Und wir sind selbst schuld. Wir sitzen wie Penner im Pyjama vor dem Bildschirm und kaufen irgendeinen idiotischen Turnschuh. Oder? Also mein Gott, ja, so
ist es. Wobei es gibt jetzt wieder von Turnschuhen auch wieder Läden in der Stadt von ganz bekannten Namen. Und ich glaube,
vielleicht gibt es ja auch ein Revival oder ein Comeback des analogen Erlebnisses.
Also in der Uhrenindustrie hat es wirklich 2-3 Player, die bewusst wieder Läden haben und die auch ihre Kunden empfangen, die denen ein Erlebnis bieten wollen. Es ist etwas anderes, als wenn ich einfach einkaufe. Es ist nicht das Einkaufen, sondern es ist wirklich ein Entertainment. Häufig ist die Uhr nicht mal dort, oder? Sondern ich also ich muss mich vorstellen, wer ich bin und was ich möchte, werde dann irgendwann angerufen, dass jetzt eine Uhr dort wäre, aber nicht für mich, sondern für jemand anderen, aber ich darf sie einmal anschauen.
Echt jetzt?
Und in einem nächsten Schritt darf ich dann vielleicht diese Uhr kaufen, und das tönt jetzt vielleicht lächerlich, aber ganz viele Leute genießen auch diese verschiedenen Schritte, oder? Ja. Wo ich mich langsam herantaste, bis ich dann die Hermes-Tasche kaufen darf.
Okay.
Weil, und das ist auch ein Konzept. Jetzt ist nicht jedermann, aber es gibt ganz viele Leute, die sind dann auch sehr stolz, weil sie über eine gewisse Zeit hinweg, sie müssen bei den Uhren auch garantieren, dass sie die nicht sofort weiterverkaufen. Also das ist zwar ein emotionales Versprechen, aber man geht hier sehr weit in, wie sieht dieser Customer Journey aus? Und ich finde das interessant, wie viele Leute das spannend finden und attraktiv finden. Das ist nicht jedermanns Sache, aber es funktioniert.
Für das Sozialverhalten hochspannend, ist eine Art von Behaviorismus. Wie weit kann man gehen, um das Vergnügen hinauszuzögern? Und am Schluss zahlt der Kunde dann doch häufig noch eine ungeheure Summe Geldes für etwas, was eine Uhr ist. Und ich glaube, das ist ja auch sehr subjektiv. Also ich konnte mich nie für Uhren begeistern. Bei den Männern ist vielleicht noch ein bisschen anders. Nein, das stimmt gar nicht. Bei den Männern ist es manchmal noch schlimmer. Und dann sagt mir ein Freund, der wieder irgend so ein Ding gekauft hat für eine Unsumme: Ja, du musst das sehen, ist ja kein Zeitmesser, ist ein Schmuckstück. Ja, natürlich, gut. Also es sieht jetzt so aus wie alle anderen auch, mehr oder weniger. Und dann unterscheiden sich die alten Machos aufgrund ihrer Uhren und zeigen die Uhren dem anderen. Und die eine hat 100.000 gekostet, die andere 250.000. Meistens sind sie aber im Service, weil sie ja hochkomplexe Mechanik haben und so weiter. Also,
ist das gleiche wie die Hermes-Tasche?
Nein. Also ja, nicht ganz anders.
Dann zeigt sich die Hermes-Tasche, ja, dann zeigt sich die Uhren.
Also wenn du mal geguckt hast, wie eine Hermes-Tasche hergestellt wird, ist das noch etwas anderes. Bei den Uhren ist es so, mein Freund Dieter Meier, der mal bei Uli Snada Teilhaber war, hat mir das erklärt. Die meisten Uhren, wenn sie eben nicht so ganz komplizierte Komplikationen haben oder irgendwie solche Edelsteine drauf, das Werk selbst, was da drin ist und tickt, ob es jetzt Patek Philippe ist oder Rolex, es kostet 180 bis 250 Franken.
Oder? Und ist überall dasselbe.
Das ist doch genial. Und dann steckst du dieses Ding rein und dann wartet jemand 12 Jahre und muss 20 Mal kommen, bis er endlich noch nicht die Uhr hat, die er möchte, weil sie erst für den Nachbarn reserviert ist. Aber das hat ja eine quasi religiöse Bedeutung, das Ganze, oder?
Ja, aber wenn ich mich besser fühle mit dieser Uhr.
Warum fühlst du dich besser? Das ist ja eine interessante Frage. Also es ist ja dann eine Trophäe, die man erreicht hat, also wie in einer Novelle von Kafka.
Aber ich glaube, das hat ja mit vielen Brands zu tun,
ja,
oder?
Natürlich.
Warum kaufe ich nicht eine Mikrotasche, sondern eine Prada-Tasche?
Ja,
das ist genau dasselbe, oder?
Extremer Kontrast.
Ja, aber viele Brands, die ich kaufe, weil ich mich einfach, ja, ich identifiziere mich vielleicht mit diesem Brand. Das Erlebnis, also ich glaube wirklich, das Shopping-Erlebnis ist nicht zu unterschätzen. Und also gerade im Uhrenbereich, ich glaube, dass dorthin zu gehen, man weiß ja eigentlich schon vorher, welche Uhr man möchte, aber man möchte nochmal überzeugt werden, dass es dann wirklich
aber auch genau das. Aber durchschaust du das nicht, wenn du das machst?
Ich habe ja nicht 5 Uhren. Ich sage nur, was passiert, oder? Und ich sehe, wie erfolgreich diese Marken sind und wie exklusiv die auch sind, oder? Also ich kann nicht in so einen Job einfach reinlaufen, sondern ich muss mich vorher anmelden. Jetzt mit etwas Distanz, denke ich auch, kann ja nicht sein, oder? Aber es funktioniert, oder? Und ich glaube, je mehr man das auch auf die Spitze treibt, desto mehr machen die Leute mit.
Ja, klar.
Und jetzt, ja, am Schluss, wenn die Wirtschaft läuft und, und die Leute Steuern bezahlen.
Umso besser.
Umso besser, oder? Und es braucht ein paar, die verkaufen, und wir können einen Teil von diesen Leuten auch ausbilden.
Ja, bei den Autos ist es ja manchmal auch so, wo es ja gar keine guten Autos heutzutage mehr gibt. Es ist ja nur noch Plastik und Aluminium. Kann man auch manchmal für gewisse Modelle sehr lange warten, und dann wird es irgendwie noch konfiguriert und dann wird das so noch verpackt in eine große Hülle aus Samt oder Brokat und dann wird die dann weggezogen und dann steht das Auto vor dir. Also es
warst gab du mal in München? In dem BMW-Center?
Nein.
Da ist man ja 3 Stunden dann unterwegs. Also man wird zum Mittagessen eingeladen, bis dann von der großen Straße, also das ist ein Inhouse-Museum, fährt dann das eigene Auto runter mit Musik. Also aber wirklich inszeniert. Ja. Sagenhaft, wirklich sagenhaft.
Ich war mal, das ist noch verrückter gewesen und ich fahre immer noch ein solches Auto. Es gab einen VW VE Todd und der war ja in der gläsernen Fabrik in Dresden, glaube ich, wurde der gebaut und da konnte man da rein und dann sah man das und das hatte ebenfalls etwas Sakrales, Liturgisches. Das kam dann auf dem Fließband. Ich muss jetzt auch sagen, diese Autos waren natürlich unendlich viel besser gefertigt als heute praktisch jedes Auto. Und dann gab es 2 oder 3 Spezialisten, ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert, egal. Dann gab es also 2, 3 Spezialisten, die haben nur den Klack der Türe geübt, bis der Klack so war, wie es sein musste. Und dann haben sie wieder irgendein Schräubchen gedreht. Aber ja, natürlich, das ist das. Und Gott im Himmel, wir sind natürlich, sind wir nicht sehr materialistisch geworden, meine Herren. Wie seht ihr denn das von der Redaktion?
Wir sehen so, dass wir einen schöneren Journalistenlohn gerne hätten. Da können wir uns auch Hermes-Taschen kaufen und ein neues Auto. Es wäre schön, es wäre der Fall, aber wir gehen auch mal zusammen in ein Hermes, 3 Stunden in ein Hermes-Laden und lassen das auf uns wirken. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir sind schon maximal drüber über dem, was wir eigentlich hatten, aber es war sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Danke allen.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.